Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es geschehen große Umwälzungen in Afrika, im Norden des Kontinents, aber auch im Westen. Bei den Kämpfen in Libyen, aber auch beim Krieg in der Elfenbeinküste leidet die Bevölkerung stark. Tausende sind auf der Flucht vor Bomben und Granaten, ohne Essen, ohne Dach über dem Kopf. Ihnen und auch den Gefangenen der Kriegsparteien versucht das IKRK zu helfen. In Libyen und in der Elfenbeinküste ist es die einzige internationale Hilfsorganisation. Über die Lage an den beiden Kriegsschauplätzen, über die Situation der Flüchtlinge und die Hilfe vor Ort erzählt IKRK-Präsident Jakob Kellenberger. Ivana Pribakovic hat ihn am Morgen in Genf getroffen.
Das Tagesgespräch.
Jakob Kellenberger, Sie sind am Montag und am Dienstag zu London zu Gespräch über die Lage unter anderem zu Libyen. Um was ist es genau gegangen?
Ja, das sind übliche Gespräche, die ich mit der Regierung auch von verschiedenen Ländern, also das sind die normalen Gespräche, die ich mit dem Außenminister habe, normalerweise auch mit dem Verteidigungsminister, mit dem Entwicklungsminister. Und zu London ist es ganz, wie Sie würden erwarten, darum gegangen, dass man verschiedene Kontexte durchdiskutiert, ein bisschen Lage analysiert, den Kontext, wo das IKRK wichtige Operationen hat, aber Kontext auch, wo oft die Engländer engagiert sind. Und dann ist es ein bisschen darum gegangen, um ein bisschen zu schauen, wie man auf beiden Seiten, wie man die Lage analysiert. Und mir ist es auch ein bisschen gegangen, und das interessiert Sie auch, natürlich einfach Ihnen auch erklären, wo unsere humanitären Prioritäten liegen und was unsere Pläne sind.
Und wie sind Ihre Prioritäten?
Gut, wir haben natürlich, also eigentlich Kontext, wo wir durchdiskutiert haben, um jetzt ein bisschen präziser zu sein, sind natürlich schon ein bisschen aktualitätsbezogen, vor allem mit dem Außenminister, wo ich einmal ein bisschen die breiteste Diskussion führe. Da ist schon jetzt natürlich aktualitätshalber, ist Libyen und die Elfenbeinküste, aber mit dem habe ich vor allem auch diskutiert, Afghanistan, wo sehr wichtig ist, wo unsere grösste Operation ist und die Engländer stark engagiert sind auf der militärischen Seite. Und dann haben wir auch diskutiert Jemen und Somalia, weil Somalia ist ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, vielleicht die grösste humanitäre Katastrophe im Moment.
Ja. Es ist natürlich klar, das IKRK ist im Moment sehr stark gefordert auf so vielen Schauplätzen jetzt mit dem, was aktuell läuft und die anderen Konflikte, wie Sie jetzt angetönt haben, die laufen ja weiter. Ich möchte aber trotzdem zurückgehen, jetzt zuerst mal auf Libyen und dann nachher noch auf die Elfenbeinküste zurückkommen. Libyen, wie sieht das im Moment aus? Wo ist das IKRK aktiv im Moment?
Ja, wir sind ja sehr früh angekommen im Osten. Also wir sind am 27. Februar sind unsere Leute ja schon angekommen im Osten. Ja, als Erste, zusammen mit den Ärzten ohne Grenzen. Wir sind und dann noch haben wir dort eigentlich eine Basis aufgebaut. Es ist darum gegangen, Libyen ist ja wirklich ein Sonderfall für das IKRK. Normalerweise haben wir eine Infrastruktur in diesen Orten, wo plötzlich ein Krieg losbricht. In Libyen haben wir alles müssen aufbauen. Und da haben sie also müssen in Benghazi eine gute Basis aufbauen, auch eine logistische Basis in Tobruk. Und eigentlich, heute ist es so, und der Akzent am Anfang war eindeutig Medizin. Also eigentlich ist es wirklich darum gegangen, wie kann man die Spitäler, unsere Leute haben den Sex besucht, wie kann man die Spitäler unterstützen. Und dort hat man eigentlich gesehen, die libyschen Ärzte, die sind gut. He? Also die haben das Zeug gut gemacht. Und dort ist eigentlich in der ersten Phase dann vor allem darum gegangen, was sie gebraucht haben, ist Training gewesen, der Kriegschirurgie, he, wo unsere Leute gegeben. Und nachher haben sie auch Material gebraucht. Jetzt wollen wir medizinisches Material. Aber insgesamt haben die das gut gemacht. He? Und jetzt, wenn Sie die Lage heute schauen, also wenn wir jetzt heute schauen, jetzt sind wir eigentlich tätig in einem Raum westlich von Adjabia bis zur ägyptischen Grenze und machen drei Sachen.
Nämlich?
Medizinische Unterstützung.
Also
vor allem liefern wir medizinisches Material, teures medizinisches Material, die Spitäler in Benghazi und Adjabia. Und zwischen ihnen sind unsere Leute auch Operationen durchgeführt. Das Zweite ist, wir besuchen schon Gefangene. He? Also, was wir ja traditionell machen, die Konfliktgebiete. Also, wir haben angefangen, Gefangene in den Händen von den von der Behörde in Benghazi besuchen. Und das Dritte, man tönt Leute wirtschaftlich unterstützen, die es nötig haben. Also wenn man zum Beispiel, die Front verschiebt sich ja immer. He? Und nachher hat es als der Folge, dass dann etwa Leute kurzfristig vertrieben sind intern. Und diesen Leuten muss man nachher, die brauchen dann zu essen, die brauchen Wasser und die brauchen eventuell auch gewisse andere Artikel. He? Da tut man die unterstützen. Das ist vor allem im Raum um Achabia herum. Und nachher, was auch unseren Leuten passiert ist, dass sie treffen dann plötzlich auf gestrandete Wanderarbeiter, also wo es nicht gelungen ist, zum Land zu verlassen. Dann sind die eben gestrandet. Und nachher ist es so, sie haben so viel gehabt, dann sind sie einen Moment lang noch unterstützt worden vom Unternehmen, aber dann nicht mehr. Und dann tun unsere Leute einfach auch die versorgen mit Essen und Trinken und was sie brauchen.
Also eben drei Pfeiler haben sie, wo sie helfen. Medizinische Hilfe, wirtschaftliche Unterstützung und Kontakt mit Gefangenen. Ich möchte jetzt auf die drei Punkte eigentlich gerade gerne eingehen. Was die medizinische Hilfe angeht, man hat immer wieder versucht, in verschiedenen Medien zu berichten, wie viele Tote, wie viele Verletzte das es gibt. Haben Sie da eine Übersicht, wie viele Menschen verletzt sind oder umgekommen in den Gefechten?
Nein. Und ich glaube, die Übersicht hat niemand. Und bei unserem Fall, im Moment sind wir die einzigen, die mit ausländischem Personal in Ostlibyen arbeiten. Aber was wir nicht können bis jetzt, also, und wo wir kämpfen seit Wochen drum, ist der Zugang zum Gebiet, wo die Regierung in Tripolis kontrolliert. Und da haben wir keinen Zugang. Also, es ist für uns nicht möglich. Und ich glaube, es wäre für niemand seriös, weil Spekulationen anstellen über die Anzahl von Menschen, die umgekommen sind oder die verletzt sind. Ich meine, soll ich ein Wort sagen zu Westlibyen?
Ja, okay.
Jetzt noch, okay, gut. Also ich meine, für uns ist natürlich ein grosses Problem gewesen, dass wir seit Wochen haben wir probiert, dass wir auch in dem Gebiet von Libyen arbeiten, wo unter Kontrolle ist von der Regierung in Tripolis. Ja, ich habe beitragen, zum schauen, dass wir da einen Zugang haben.
Also was haben Sie konkret Kontakt aufgenommen?
Ja, aber auf verschiedenen Ebenen. Und da bin ich ja impliziert gewesen. Und jetzt ist es so, dass wir sind dann plötzlich letzte Woche sogar eingeladen worden nach Tripolis. Und jetzt sind Gespräche schon stattgefunden und sind noch im Gang. Und zwar bis auf die Ebene vom Premierminister. Und wir haben heute das grüne Licht von der Regierung in Tripolis, zum Spitäler besuchen, plus Gefangene besuchen. Und es wird jetzt am Samstag wahrscheinlich, ich hoffe am Samstag, wird eine grössere Delegation von uns ankommen, von der tunesischen Seite. Und die werden ausgerüstet sein, zum medizinische Arbeit, Unterstützung von den Spitälern machen. Und die werden auch Spezialisten haben für Gefängnisbesuche. So dass sich jetzt Westlibyen, der Teil kontrolliert vom Herrn Gaddafi, der wird sich jetzt uns öffnen. Im Moment sind wir besonders besorgt, obwohl eben, es hat niemand klare Angaben. Wir sind ziemlich besorgt über die Spitäler in Misrata, vor allem im Hauptspital. He? Und wir sollten eigentlich so, jetzt wo wir miteinander reden, sollten eigentlich ein Schiff in Benghazi abfahren nach Misrata, mit Leuten dort, wo nach Misrata gehen, um die Situation beurteilen im grössten Spital. Und die werden dann medizinisches Material mitnehmen.
Machen Sie sich darum Sorgen, weil die Kämpfe andauern und offenbar aus Spitalzeiten wie es angegriffen worden ist?
Ja, also ich meine, wie gesagt, wir haben das alles nicht selber gesehen und wir sind ja ziemlich bekannt dafür und da sind wir auch ein bisschen schwierig, he? Dass wir eigentlich nicht spekulieren und nicht abstellen auf das, was wir hören, sondern dass wir probieren, die Lage selber zu beurteilen. Und darum hoffe ich jetzt, dass die morgen ankommen und dass das dann können anfangen. Aber was man hört, also ich muss sagen, was man hört, da bin ich schon ein bisschen beunruhigt, dass wir da treffen.
Wenn dann die KRK-Delegation am Samstag von Tunesien her auf Libyen geht, gehen Sie dann mit, um sich gerade selber einen Überblick zu verschaffen?
Nein, ich glaube, das ist nicht sinnvoll.
Das bringt es nicht?
Nein, ich glaube, ich wäre sinnvoll und habe einen Mehrwert, wenn es darum geht, auf höchster Ebene etwas Wichtiges zu verhandeln.
Wie ist jetzt das gelungen? Also was hat jetzt zu dieser Umkehr bewegt?
Ja, da gehen wir jetzt fast ein bisschen in die Details, wenn man vorgeht. Also es ist Und da haben wir auch nicht Zeit ins Detail, aber ich sage es nicht als eine Ausrede. Also ich meine, es fängt ja irgendetwas immer nebenan. He? Und ich habe relativ früh mit dem Kabinettschef von Herrn Gaddafi Kontakt aufgenommen. Zum einfach sagen, ja, dass man möchte dort arbeiten. Das ist aber dann einfach ein Element. Ich habe auch Kontakt mit den Italienern, die mir geholfen haben. Und so ist es dann schliesslich dazugekommen. Und ich bin nicht der Einzige, der Kontakt hatte, aber ich war einer von denen. Und so ist dann plötzlich dazugekommen, dass wir letzte Woche willkommen waren.
Wenn Sie jetzt die Lage anschauen im Land, Sie haben es ein bisschen angedeutet. Ich möchte gerne von Ihnen eine Einschätzung hören von dem, was Sie wissen. Wie ist die Lage für die Bevölkerung in Libyen im Moment?
Ja, da muss ich einfach sagen, da bin ich nicht in der Lage, Ihnen es zu sagen, weil wir halt einfach nicht Zugang haben zu allen Teilen von Libyen. Gut, es gibt Teile von Libyen, wo sie sich nicht besondere Probleme stellen, aber ich meine, im Moment haben wir keinen Zugang zu Westlibyen, wo Kämpfe, wo teilweise Kämpfe stattfinden und unter Kontrolle sind von der Regierung. Und ich glaube, wir können mehr sagen, wenn wir dort sind. Im Teil, wo wir sind, in Ostlibien, da muss ich sagen, da ist eigentlich insgesamt, wäre es falsch, von einer dramatischen Situation zu reden. Also da habe ich den Eindruck von dem, was ich höre. Wenn ich zum Beispiel sehe, es gibt zum Beispiel eine Behörde, die ist zuständig vom Westen von Adjabia bis an die ägyptische Grenze für die Wasserversorgung und Wasserkläge und so weiter. Und das scheint zu funktionieren. Die brauchen ein bisschen Ersatzteil, die liefern wir. Brauchen Chlor und so weiter. Aber das klappt. Und insgesamt dunkt mir das Spitalsystem im Sebetel aufs Ganze gesehen, dunkt mir, funktioniert. Aber sie brauchen Material.
Schauen wir doch die wirtschaftliche Unterstützung an. Wie geht es der Zivilbevölkerung, wie wir häufig in den Medien so sagen, pauschal?
Ja, da kann man auch wieder keine pauschale Urteil fällen. Ich meine, das Erste, was man vielleicht doch muss sagen, ist, dass natürlich als Folge von Konflikt Hunderttausende von Wanderarbeiter, wo unter schwersten Bedingungen arbeiten in so einem Land, haben das Land verloren müssen. Unter Teil sehr schwierigen Umständen. Mit grossen Schwierigkeiten auch zum repatriiert werden in Heimatländer. Also, das ist vielleicht doch das Erste, wo mir jetzt persönlich in Sinn kommt. Und nachher ist es so, Libyer sind eigentlich wenig geflüchtet. He? Also libysche Staatsbürger sind wenig geflüchtet. Es sind ein paar Tausende vor allem Richtung Tunesien und Ägypten gegangen, aber da ist mehr solche Leute, die Familienangehörige dort haben und hat wenig Libyer, die bis jetzt geflüchtet sind. Es hat auch relativ wenig Libyer, die im Landesinneren vertrieben sind, nach dem, was wir bis jetzt wissen. Also es ist vor allem, wenn ich so die Gegend anschaue zwischen Adjabia und Benghazi, dann bewegt sich so, aber das wechselt immer, in Grössenordnungen von 10, 15'000 Leuten. Ich meine, es ist klar, also wenn Kämpfe sollten kommen, in Gegend von Tripolis, dann könnte die Anzahl von im Landesinneren Vertriebenen plötzlich massiv ansteigen. Aber wir sind nicht in dieser Situation jetzt.
Heisst das, dass die Leute, ausser jetzt wahrscheinlich in Misrata, die Grundnahrungsmittel haben und auch den Zugang zu Wasser, also sozusagen das Nötigste haben?
Also in der Gegend, wo wir jetzt tätig sind,
wir reden jetzt immer von dieser Gegend,
da würde ich sagen, ja, im Wesentlichen haben sie das Nötigste. Ja, da würde ich sagen. Aber nochmal, Sie kennen mich ein bisschen, ich bin nicht bereit, über die Gegenden zu reden oder zu spekulieren, wo wir nicht sind. Und ich habe einfach schon gesehen, Wir sind ziemlich beunruhigt wegen Misrata und darum sind wir froh, wenn der Schniff schnell ankommt. He? Und wenn die Leute können anfangen mit der Evaluation.
Schauen wir doch noch den dritten Punkt an, den Sie vorhin aufgezählt haben, die Gefangenen. Welche Gefangenen können Sie besuchen? Gibt es da Gefangene auf beiden Seiten oder nur auf der einen?
Ja, es gibt auf beiden Seiten. Also wir besuchen ja im Prinzip Leute, die gefangen werden im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt oder im landläufigen sagen, dem Krieg. Und jetzt bei den Behörden in Benghazi sind das solche Leute, die wir besuchen. Im Fall jetzt in Tripolis haben wir gesehen, dass wir möchten, und sie haben uns grün Licht gegeben, dass wir möchten Leute sehen, die gefangen worden sind, seit es ein bewaffneter Konflikt ist. Aber wir möchten auch die Leute sehen, die gefangen worden sind, während der Unruhe, bevor der eigentliche bewaffnete Konflikt im rechtlichen Sinn angefangen hat. Und sie haben uns gesagt, ja. Ich muss jetzt allerdings, wir müssen jetzt schauen, ob es denn wirklich unsere Modalität akzeptiert, weil die CKK hat ja ziemlich anspruchsvolle Modalität. Also eigentlich besuchen wir nur, wenn wir an einem Ort alle besuchen können, wenn wir Besuche wiederholen können und wir möchten mit den Leuten ohne Zeugen zu reden. Weil normalerweise, wenn sie mit den Leuten ohne Zeugen reden, da erfahren sie ziemlich viel. Ja.
Das kommt natürlich auch anders raus in diesem Moment. Das heisst, haben Sie in diesem Fall auch Kontakt mit den Opposition oder mit den Rebellen?
Mit dem Transitional Council in Benghazi normale Kontakte, ja, gute Kontakte.
Also ganz normal, das ist ein verlässlicher Partner?
So, wie wir bis jetzt bisherige Erfahrungen gemacht haben, ja.
Wie ist das eigentlich gegangen, dort, wo Sie gelandet sind, am 27. Februar? Also, wie ist das zustande gekommen? Sind Sie von sich aus aktiv geworden und Dienst angeboten oder sind Sie um Hilfe angefragt worden?
Nein, wir sind von uns aus aktiv geworden. Also, ich meine, wir haben, das ist ziemlich typisch für so aus. Also, ich meine, wir haben eine Sitzung, ich glaube, da kann man sagen, eine von seinen Stärken ist ihre Fähigkeit, sehr rasch, sehr rasch entscheiden und nachher, gehen. Und wir haben eine Sitzung, eine Dringlichkeitssitzung am 22. Februar und in dieser Sitzung ist man zum Schluss gekommen, es mag keine Verzögerung leiden. Und dann sind die Leute gegangen und sind dann in Benghazi angekommen. Und es ist effektiv ein bisschen unsicher gewesen zwischen ihnen. Wir haben auch nicht so recht gewusst, wie willkommen wir sind beim libyschen Roten Halbmond. Aber dann, währenddem die auf der Reise sind, hat sich dann das alles arrangiert. Wir haben uns auch ein bisschen Sorgen gemacht, gibt's denn in Ägypten, gibt's komplizierte Zollformalitäten, verlieren wir dort Zeit. Da haben wir dann auch ein bisschen gewirkt, auch ich ein bisschen mit Kontakt aufnehmen. Da hat dann alles gut geklappt. Und dann, wo es an Grenzen kam, sind sie sogar willkommen geheißen worden vom libyschen Roten Halbmond. Und das ist dann gut gegangen, ja.
Ist aber ein bisschen abenteuerlich gewesen im ersten Moment, der erste Schritt in diesem Sinn, trotz Planung.
Aber so tun unsere Leute etwa handeln. Also sie handeln einfach wirklich in Funktion der Bedürfnisse. Und wenn sie zum Schluss kommen, jetzt muss es rasch gehen. Ja. Aber natürlich gibt es immer ein bisschen Unsicherheit. Ja.
Ich möchte noch den anderen grossen aktuellen Konflikt ansprechen, wo auch sein IKRK aktiv ist und sonst keine Hilfe aus der Elfenbeinküste. Der Konflikt dauert ja an, seit der alte Präsident Gbagbo nicht zurückgetreten ist. Im Moment wird um Abidjan gekämpft. Ich habe jetzt den aktuellsten Stand von der letzten 2 Stunden nicht. Aber schauen wir mal den Konflikt als Ganzes an. Aus Sicht des IKRK ist jetzt die Lage in der Elfenbeinküste in einem gewissen Sinn schwerer als das Leib. Das Land ist ja ärmer. Zum Beispiel haben ja nicht alle Leute Zugang zu sauberem Wasser. Wie sehen Sie das?
Ja, Frau Privakovic, Sie wissen selber, wie problematisch die Vergleiche sind. He? Und dann kommt eben erschwerend dazu, dass wir in Libyen eine Gesamtübersicht haben. He? Aber wenn ich jetzt müsste so ein bisschen leichtfertiges Urteil fällen, ja, den hoffe ich schon nicht und denke auch nicht, dass wir in Libyen vergleichbare Anzahlen von Toten und Verletzten haben, wie wir jetzt in der Elfenbeinküste sehen. Also ich meine, in der Elfenbeinküste sieht es in Bezug auf die humanitäre Situation katastrophal aus. Und ich meine, katastrophal auf der Ebene von der Anzahl Menschen, die umgebracht worden sind, vor allem Zivilpersonen, katastrophal in Bezug auf die Tausende von Verletzten, auch vor allem Zivilpersonen, und auch katastrophal in Bezug auf Versorgung und Versorgung, auch Basisversorgung wie Elektrizität. Für uns ist einfach die Elfenbeinküste ganz ein anderer Kontext als Liebe. In dem Sinn, Elfenbeinküste ist jetzt typisch der Kontext, wo wir seit langer Zeit verwurzelt sind. Wir haben 6 Delegationen und Büro auf beiden Seiten von der ehemaligen Abgrenzungslinie. Wir haben das Personal schon verstärkt vor der Weihnacht, weil man denkt, es könnte dann schon losgehen. Wir haben uns Sorgen gemacht, dass über die Festtage könnte Schwierigkeiten geben bei der Versetzung vom Personal, sodass da haben wir die Strukturen gehabt und haben auch können frühzeitig verstärken.
Das hat in dem Sinn die Arbeit auch erleichtert?
Ja, es ist halt einfach, also was erleichtert, ist einfach schon die langjährige Präsenz. Provinz, oder? Also schon im letzten Bürgerkrieg. Dann ein Vertretungsnetz, wo relativ stark ist. Und das bedeutet dann natürlich auch die Nähe zu den Leuten, oder? Also das heisst, sie kennen dann die verschiedenen Gruppen und sie kennen die Leute sehr gut. Und im Fall von der Elfenbeinküste auch wichtig, das nationale Rote Kreuz von der Elfenbeinküste, mit ihren Freiwilligen, wo sehr mutige und tüchtige Leute sind, muss ich sagen, he? Und wo jetzt natürlich mit uns zusammen arbeiten, he? Und das hat natürlich die Nähe seit Jahren, das hilft natürlich. Vielleicht einfach noch wegen der ausländischen Organisationen, die mit ausländischen Personal sind. Ja, wir sind fast die Einzigen. Ich möchte einfach fair wie sagen, so, die Ärzte ohne Grenzen sind da dort, he?
Wenn wir jetzt, Sie haben da vor sich die Karte von der Elfenbeinküste, das haben die Hörerinnen und Hörer jetzt sicher nicht gerade so im Kopf. Darum, wenn Sie müssten beschreiben, wo sind die grössten Schwierigkeiten oder die grössten Gewalttaten passiert in der Elfenbeinküste? Von wo wissen Sie das?
Ja, leider an vielen Orten. Also was am meisten Aufmerksamkeit gefunden hat, und ich begreife es auch, das sind wirklich die Massaker von Duekue, wo im Westen ist vom Land. Weil da sind effektiv unsere Leute, das sind unsere Leute. Unsere Leute haben eigentlich gehört, dass in der Stadt etwa 15 intern Vertriebene. Und dann sind unsere Leute von der Delegation in der Nähe nach Duekue gegangen und wollten diesen 15'000 intern Vertriebenen helfen. Und dann haben sie die Hunderte von massakrierten Zivilpersonen getroffen und haben selber gezählt. Also wenn man neu angefangen hat, die einen haben dann ein Interesse gehabt, um Zahlen möglichst runterzutun und so weiter. Aber unsere Leute haben gezählt. Und sie haben dann geredet von rund 800 Toten. Und dann muss ich Ihnen anders sagen, und dann reden wir noch nicht von den Tausenden von Verletzten. Und das ist etwas, was stark im Vordergrund steht. Ich muss vielleicht allgemein einfach, und jetzt natürlich in Abidjan geht es schlimm zu und her, das wissen. Aber vielleicht, was man auch einfach muss wissen, ist, wo schwierig ist für die humanitäre Arbeit. Die meisten Städten verlassen die Leute die Stadt. Sie gehen aus der Stadt. Und nachher gehen sie, und dann leben sie in der Umgebung. Und teilweise sind ziemlich unwegsame Gegenden. Und es ist eine grosse Herausforderung, nachher, die Leute zu finden. Weil die brauchen ja Hilfe. Die brauchen Hilfe. Also, die brauchen alles. Und die muss man nachher finden. Man muss dann die Leute finden.
Wie machen Sie das konkret?
Ja, da gehen dann die Leute, die Leute haben dann da schon erfahren. Also das ist natürlich dann der grosse Vorteil, wenn sie einfach seit Jahren in einer Gegend sind. Also ich meine, zum Beispiel eine Delegation, die wir haben, das ist Mont, das ist nördlich von Duekue. Und zum Beispiel da ist jetzt gestern ein Flugzeug von uns gelandet mit 12 Tonnen Material, vor allem medizinischem Material. Und die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel um Duekue haben wir zwei Delegationen, eine nördlich, südlich, die kennen die Gegend natürlich schon ziemlich gut. Und ich glaube, und die Leute. Und ich glaube, das hilft natürlich dann schon sehr, zum herauszufinden, wo die Leute sind, die Hilfe brauchen.
Ich habe in den Unterlagen vom IKRK stattgefunden, Toulé Bleu, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
Ja, das ist richtig.
Dort haben offenbar 50'000 Leute gelebt und jetzt sind noch 3'000 dort vor Ort. Das heisst, alle anderen sind geflüchtet. Ist das so ein Beispiel?
Ja, es ist ein typisches Beispiel. Es ist genau, ja, ist ganz ein typisches Beispiel. Also, man kann sich effektiv, etwa 3'000 sind noch dort.
Und 47'000 sind irgendwo
jawohl,
auf der Flucht.
Und vielleicht einfach auf der Flucht. Wahrscheinlich sind es nicht weit weg, hm? Aber aus der Stadt, weil sie sich wahrscheinlich sicher fühlt, vielleicht in der Umgebung. Es kann ganz gut sein, dass viele in der Umgebung sind. Vielleicht sind auch, wenn sie die Lage von der Stadt anschauen, ist natürlich auch ziemlich wahrscheinlich, dass viele auf Liberia übergegangen sind. Aber im Prinzip ist es eine typische Situation. Und die 3'000, die jetzt dort geblieben sind, die sind auch bei den Leuten, die unsere Leute versorgen, mit dem, was sie brauchen. Ja.
Also das heisst eben Wasser, Grundnahrungsmittel, ja, und eine Art, ja, von Dach.
Auch Sachen, hygienische Artikel und so weiter. Es braucht auch, und die Leute brauchen auch dann eben auch Kochgeschirr und so weiter, wenn sie alles verloren haben. Also es ist, ja.
Ein anderes grosses Thema, das wir jetzt wegen der Zeit nur kurz anschneiden können, ist wahrscheinlich auch, dass ganze Familien auseinandergerissen worden sind und man auch Kinder ohne Eltern irgendwie muss versuchen, wieder zusammenzubringen, wenn das geht.
Ja, ja, und da hat ein bisschen zwei Seiten. Also, es gibt auch etwas, was man kurzfristig machen kann, und zwar Sachen, die man erst längerfristig machen kann. Wegen der Familie, die getrennt sind, das ist ein grosses Problem. Was wir hier machen, aber das machen wir nicht nur hier, das machen wir auch in vielen anderen Ländern. Also, wir gehen ihnen, stellen ihnen ein Telefon zur Verfügung, dass sie können an einer gewissen Zeit Familienangehörigen telefonieren können. Also, das ist etwas ganz Einfaches, aber wichtig. Da können sie dann telefonieren, dann wissen sie, wer wo ist. Bei den Kindern ist es so, dass man bei den Kindern, bei den nicht begleiteten Kindern, vor allem wenn es Flüchtlinge sind, dann tun wir es registrieren, tun es auf der Datenbank und dann tun wir auch die Nationalrotkreuzgesellschaft im anderen Land informieren, dass sie schon Ausschau halten nach den Familienangehörigen. Aber die Familienzusammenführung machen wir erst, wenn sich die Lage stabilisiert hat. Also, man wäre ein Kind erst zusammenführen mit der Familie, wenn wir den Eindruck haben, die Lage ist sicher genug. Weil man will natürlich nicht Kind zurückführen in eine Situation, wo sie unter hohem Risiko sind.
Ihnen wird leider die Arbeit nicht ausgehen, leider, weil es schwere Arbeit und wichtige Arbeit ist, die Sie machen. Jakob Kellenberger, alles Gute für die weitere
Danke vielmals.
Tagesgespräch zur Arbeit vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in den aktuellen Krisen- und Kriegsgebieten von Libyen vor Elfenbeinküste. Das ist der Jakob Kellenberger gsi, der Präsident vom IKRK.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.